das war natürlich Wahnsinn, weil wir dann gesagt haben, ja, jetzt haben wir das System verstanden, jetzt können wir das zuordnen.
Regina Prinz und das Team vom Münchner Stadtmuseum haben jahrelang versucht, die rechtmäßigen EigentümerInnen von fast 150 Silberobjekten in ihrer Sammlung zu finden, die als Raubgut gelten. Jetzt, im Herbst 2022, hat Regina endlich das finale Puzzlestück gefunden. Listen, die ihre Sammlungsstücke mit den Ankaufsverzeichnisnummern, also AV-Nummern, verbinden. Was genau es mit diesen Nummern auf sich hat, haben wir in Folge 2 erklärt. Die solltet ihr also bestenfalls gehört haben, bevor ihr hier weiterhört. Die AV-Nummern waren auf jeden Fall der Missing Link zwischen den inventarisierten Objekten im Museum und den Namen der Familien, die sie abgeben mussten.
Was war das für ein Moment, als ihr da diesen Match gesehen haben? Ja, das war großartig, weil wir dann einfach so, erstens, wir hatten das System verstanden und dann kam wirklich noch so dieser Punkt, wow, jetzt finden wir das wirklich und wir haben jetzt wirklich Namen, die hinter diesen Objekten stehen. Und das war schon sensationell.
Die 12 Silberlöffel zum Beispiel, die hatten die AV-Nummer 1311. Und die findet Regina schließlich in Unterlagen zu Wiedergutmachungsfällen, die eben auch die Ankaufsverzeichniskarte enthalten. Denn offenbar hatte die Familie mit der AV-Nummer 1311 schon kurz nach dem Krieg Wiedergutmachung beantragt. Diese Ankaufsverzeichniskarte ist eine Karteikarte, die mit Schreibmaschine beschrieben ist und eine Liste der Wertgegenstände enthält, die die Familie abgegeben hat. In der oberen rechten Ecke steht die Nummer 1311. Und in der linken oberen Ecke ein Name und eine Adresse.
Deswegen konnten wir dann wissen, aha, die Nummer AV 1311 zum Beispiel ist Familie Dr. Meyer. Dr. Eugen Meyer.
Dr. Eugen Meyer. Ein Name. Endlich.
Wird es dann auch noch mal so ein bisschen wirklicher, so ein bisschen realer?
Auf jeden Fall, weil man natürlich plötzlich hast du mit Personen zu tun.
Die AV-Nummer unseres Schlüsselhakens, die Nummer 1630, findet sich leider nicht in Wiedergutmachungsakten. Wurde er nicht vermisst oder waren nach dem Krieg vielleicht keine Überlebenden mehr da, um nach ihm zu suchen? Regina aber findet die Nummer schließlich doch in einer Ankaufsliste des städtischen Leihamts. Und sie gehört zu Hugo Brandeis. Ende der 1930er Jahre wurden jüdischen Familien im Nationalsozialismus nicht nur ihre Berufe, ihre Wohnungen und ihre Existenzen genommen, sondern sogar auch ihr Silber, ihr Schmuck, ihr Besteck, ihre Alltagsgegenstände, ihre Würde. Heute versucht Regina Prinz, den betroffenen Familien ein Stück dieser Würde zurückzugeben. Sie studiert die Inventarlisten des Münchner Stadtmuseums und erforscht die Herkunft der Sammlungsstücke. Dieser Podcast ist also auch Teil einer Aufarbeitung. Das Museum stellt sich seiner Vergangenheit und seiner Schuld. Kein Sammlungsstück soll mehr unrechtmäßig hier sein. Sie sollen restituiert, also zurückgegeben werden. Aber wie bringt man diese Objekte zurück zu den Familien, denen sie genommen wurden? Zu den Söhnen und Enkelinnen derer, die vertrieben, deportiert und ermordet wurden? Die bis heute offene Fragen und Wunden haben und verstreut auf der ganzen Welt leben. Ich bin Anna Scholz, Journalistin und Kulturwissenschaftlerin. Und das ist Zeitschleifen – The Restitution Files, ein Podcast des Münchner Stadtmuseums. Hier nehmen wir euch mit auf eine Reise. Von den 1930er Jahren bis ins Heute. Von München über die USA und Brasilien bis nach Israel. Auf der Suche nach den Erbinnen des Silbers und nach später Gerechtigkeit.
Zeitschleifen. The Restitution Files. Ein Podcast des Münchner Stadtmuseums.
Regina hat aus den Akten und Nummern also endlich Namen zuordnen können. Die Silberlöffel haben einem Mann namens Eugen Meyer gehört und der Schlüsselhaken wurde von Hugo Brandeis im Leihamt der Stadt München abgegeben. Aber wer waren diese Männer und ihre Familien?
Und wir suchen die Nummer 96. Ich glaube, das ist vorne das Eckhaus.
Das ist auch so ein ganz schönes altes Münchner Gebäude, ne?
Ja, auch so ganz hohe Etagen, wahrscheinlich so Jahrhundertwende verbaut.
Meine Kollegin Carolina Torres hat sich im Herbst 2025 in München auf Spurensuche und gewissermaßen auch auf eine Zeitreise gemacht. Unterstützt wurde sie dabei von Maja Jakubait. Sie war damals noch wissenschaftliche Volontärin am Münchner Stadtmuseum. Und kaum jemand kennt die Lebensläufe von Eugen Meyer und Hugo Brandeis heute besser als Maja. Denn sie hat viele Stunden mit Archivdokumenten verbracht, um die Biografien der Familien nachzuvollziehen.
Hugo Brandeis war Kaufmann, also er ist hier in München geboren, 1888, und hat dann in seiner Ausbildung als Kaufmann die Handelsschule besucht. Hier in der Kaulbachstraße hatte er einen Textilwaren- und Modeartikelvertrieb. Und er hat am selben Ort auch gewohnt, zusammen mit seiner Frau Clara Alma.
Die Kaulbachstraße liegt in der Münchner Maxvorstadt und verläuft parallel zum Englischen Garten. Hier stehen noch viele alte Gebäude. Auch das alte Wohn- und Geschäftsgebäude der Familie Brandeis ist noch erhalten. Es ist ein schöner Altbau mit blassgelber Fassade und schnörkeligem Erker. Hugo Brandeis wurde als 6. von 7 Kindern in eine traditionelle Kaufmannsfamilie geboren. Mit seiner Ausbildung an der Handelsschule trat Hugo in die Fußstapfen seines Vaters Isidor, der auch Kaufmann war. Nach seiner Ausbildung diente er allerdings zuerst als Soldat im Ersten Weltkrieg von 1914 bis 1918.
Es haben ja ganz viele Juden im Ersten Weltkrieg auch Kriegsdienst geleistet. Und das war auch mit einer von mehreren Gründen, dass viele in den 30er Jahren sich eigentlich auch sehr in Sicherheit gewähnt haben.
Und doch wurden diesen ehemaligen jüdischen Soldaten Jahr für Jahr mehr Rechte und schließlich auch ihre Existenz genommen.
Er musste sein Geschäft 1938 zwangsweise schließen, also im Rahmen der sogenannten Entjudung des Wirtschaftslebens war er gezwungen, sein Geschäft zum Ende des Jahres aufzugeben, hatte ein Berufsverbot. Und er musste dann selbstständig zum Gewerbeamt gehen und die amtliche Löschung seines Gewerbes anzeigen.
Das Geschäft von Hugo Brandeis wurde nicht arisiert, wie es damals hieß, also von nicht-jüdischen deutschen Betreibern übernommen, sondern sein Lebenswerk wurde einfach aufgelöst. Und ein knappes Jahr später, im Herbst 1939, musste Brandeis dann auch noch seine Wertgegenstände im städtischen Leihamt abgeben. Darunter ein silberner Schlüsselhaken, 55 Gramm leicht. Für ihn und seine Frau war das vermutlich spätestens der Punkt, an dem sie wussten, wir müssen hier raus.
Im März 40 ist er dann auch schon emigriert.
Hugo und Clara Brandeis schaffen die Auswanderung nach New York, wo bereits zwei Schwestern von Hugo lebten. Eine weitere seiner Schwestern flüchtete nach Brasilien, sein älterer Bruder nach Kalifornien.
Und nur einer der 7 Geschwister, der jüngste Bruder Simon, der hat nicht überlebt, der hat es nur bis Frankreich geschafft und wurde da 1942 in einem Konvoi nach Auschwitz gebracht und dort ermordet.
Und obwohl sich Hugo und Clara zunächst retten konnten, sterben beide noch vor Kriegsende.
Was dann aber tragisch ist, dass die beiden dann noch zu Kriegszeiten beide sehr jung in New York versterben. Also Clara Alma stirbt 1943 im Alter von 51 Jahren und Hugo genau ein Jahr später im November 1944.
Woran die beiden gestorben sind, wissen wir leider nicht. Was wir aber wissen ist, dass sich die Lebenswege von Dr. Eugen Meyer und Hugo Brandeis an überraschend vielen Stellen ähneln. Auch die Meyers emigrieren nach New York. Kurz vor Familie Brandeis, erzählt Regina.
Es war ja ein recht später Zeitpunkt, im November 39, noch aus Deutschland rauszukommen. Also das war schon prekär.
Auch Eugen Meyer hat im Ersten Weltkrieg für das Deutsche Kaiserreich gekämpft. Auch er hat eine angesehene Berufsausbildung.
Eugen Meyer war Arzt und hat hier in München und dann in Freiburg studiert und kam dann wieder nach München zurück. Hat sich hier verheiratet und hat dann als Arzt gearbeitet und war dann eben hier an dem Krankenhaus tätig.
Meyer hat im Jahr 1928 seine zweite Frau geheiratet, die promovierte Kunsthistorikerin Gertrud Clara Hirsch. 1930 kommt ihre gemeinsame Tochter Rosemarie zur Welt. Während all dieser Zeit arbeitet Dr. Eugen Meyer am israelitischen Krankenhaus in München. Das Krankenhaus war ein wichtiges medizinisches Zentrum für die jüdische Gemeinde, stand aber allen Konfessionen offen. Ab 1933 dann wurde es essentiell für die Gesundheitsversorgung von Jüdinnen und Juden, da diese in regulären, in Anführungsstrichen, Kliniken nicht mehr behandelt werden durften.
Ja, dann wurde das Krankenhaus hier auch unter Druck gesetzt und es sollte geschlossen werden.
Der Druck auf das Krankenhaus weitete sich auch auf seine Angestellten aus.
Bei Eugen Meyer war es so, dass er dann ab 38 seine Approbation verloren hat, also seine Zulassung als Arzt. Und es war ihm nur noch erlaubt, als sogenannter Krankenbehandler tätig zu sein. Also er hatte keinen Status mehr als behandelnder Arzt.
Anfang Juni 1942 wurde das Krankenhaus schließlich geschlossen und alle noch dort arbeitenden ÄrztInnen, Pflegekräfte und dort untergebrachten Patientinnen nach Theresienstadt deportiert. Eugen Meyer und seine Familie hatten also großes Glück, dass ihnen im Winter 1939 noch die Emigration gelungen war. Doch ähnlich wie bei Familie Brandeis hält New York auch für die Meyers einen weiteren Schicksalsschlag bereit. Ihre Tochter Rosemarie stirbt kurz nach ihrer Ankunft in New York bei einem Verkehrsunfall. Das sind nur zwei der Geschichten hinter den insgesamt 140 Silberobjekten. Und an ihnen kann man sehen, mit welchen tragischen Biografien Regina und ihr Team jeden Tag konfrontiert waren.
Also ich erinnere mich da noch gut dran. Das war schon sehr hart auch, weil man wirklich so viele schlimme Schicksale da gelesen hat. Also es war dann wirklich auch in dieser Masse hier emigriert, hier Deportation nach Kaunas, da Theresienstadt, hier Tod in Auschwitz. Und das ist wirklich an ganz, ganz vielen Stellen in diesen Biografien ist das vorgekommen. Ich habe das dann immer wieder mal weggelegt, weil das schon sehr, war wirklich schlimm, das zu lesen und zu sehen, was da eigentlich passiert ist.
Regina und ihr Team wissen nun also, wer damals die 12 Kaffeelöffel und den Schlüsselhaken abgeben mussten. Aber wer erhält sie nun zurück? Wer sind die ErbInnen? Hugo und Clara Brandeis sind schon früh verstorben und auch Eugen und Gertrud Meyer dürften allein aufgrund ihres Alters heute nicht mehr am Leben sein. Und während die Zuordnung von Objekten, Nummern und Namen bereits mühsame Kleinstarbeit war, geht es jetzt genauso kompliziert weiter.
Ich habe verschiedene große Lesezeichenlisten in meinem Browser. Ich habe einfach 164 ständig benutzte Datenbanken oder Internetseiten.
Wer die zweite Staffel Zeitschleifen gehört hat, der kennt Dr. Marius Wittke bereits als Postkartenexperten. Aber Marius hat nicht nur seine Passion für die Post zum Beruf gemacht.
Man wird selten als Genealoge angestellt, aber man wird als Provenienzforscher angestellt. Und dann ist es natürlich hilfreich, diesen Perk auch im Köcher zu haben.
Marius ist Genealoge, also Ahnenforscher. Zuerst vertieft er sich nur zum Privatvergnügen in Stammbäumen.
Wie bist du da hingekommen?
Tatsächlich über das Interesse an der eigenen Vergangenheit. Also ich habe damit angefangen, meine eigene Familie zu erforschen, eigene Dokumente aus unseren Familiendokumenten zu lesen. Und dann wollte ich wissen, ja, wie geht's denn weiter? Ja, aber da fehlt ja total viel. Was ist denn mit dem Zweig? Und ja, dann landet man da drin.
Marius forscht aber nicht mehr nur privat nach Ahnen, sondern unterstützt mit seiner Expertise auch Museen bei der Provenienzforschung. Im Frühjahr 2023 beginnt er als wissenschaftlicher Mitarbeiter für das Silberprojekt des Münchner Stadtmuseums zu arbeiten. Er ist mit seinen Skills ein echter Glücksgriff für Regina.
Es gibt eben keine Ausbildung dafür, es gibt keinen Leitfaden, es gibt auch keine Internetseite, wo ich sagen kann, ah ja, hier wird alles gebündelt. Nein, man muss sich das alles selbst beibringen, selbst recherchieren, man muss sich das einfach ansammeln und auch immer auf dem Laufenden bleiben.
Die Aufgabe von Marius ist es, die lebenden ErbInnen der jüdischen Familien zu identifizieren, die damals ihr Silber im Leihamt abgeben mussten. Dafür wühlt er sich durch physische Archive, Kirchenbücher, Melderegister und natürlich das Internet. Er kontaktiert andere Genealogen und jüdische Gemeinden, sucht nach Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden und natürlich nach Testamenten. Am Ende seiner Recherchen soll jede Familie einen Stammbaum haben. Am Anfang dieses Stammbaums soll die Person stehen, der Regina die AV-Nummer zuordnen konnte, das heißt der Inhaber des Silberobjekts. Und am Ende des Stammbaums soll mindestens eine noch lebende erbberechtigte Person stehen. Wie kompliziert das werden kann, das hat mir Marius an einem seiner herausforderndsten Fälle erklärt.
Das war wirklich ein langer Akt, ein langer Atem, den wir haben mussten. Wir haben zwischendurch immer wieder schon gedacht, dass es nicht klappt.
Es beginnt im August 2023. Marius knöpft sich einen Namen auf der Silberprojektliste vor. Alles, was er weiß, ist, dass die Familie ursprünglich aus Köln stammt.
Dann waren wir am Stadtarchiv Köln. Dann waren wir am Standesamt Gersfeld. Wir waren wieder am Stadtarchiv Köln. Wir hatten das Hessische Landesarchiv. Wir hatten das Münchner Stadtarchiv. Dann haben wir neue Spuren gehabt im Archiv in Kerpen, in Leverkusen. Das Historische Archiv in Köln nochmal. Dann haben wir erste leidliche Stammbäume entwerfen können. Dann haben wir in Kerpen neue Unterlagen erhalten.
Ihr könnt euch das so vorstellen. Marius wendet sich an diese Archive und fragt, habt ihr in eurem Bestand Meldedaten zu Namen XY? Und dann muss eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter vor Ort die Daten durchforsten und den passenden Eintrag finden. Aus den Meldedaten ergeben sich dann im besten Fall noch weitere Informationen, wie zum Beispiel Kinder, EhepartnerInnen oder Umzüge. Bis diese Informationen aber dann wieder bei Marius ankommen, dauert es.
Wir sind jetzt schon im Oktober 2024, über ein Jahr später. Dann kam die Stadt Düren, dann kam das Stadtarchiv Kerpen nochmal mit ganz neuen Informationen. Und dann spielte sich das die ganze Zeit in diesem rheinischen Raum ab, bevor wir an das Stadtarchiv in St. Augustin weitergeleitet wurden, wo wir bis vorher noch gar keine Informationen her hatten.
Das Stadtarchiv St. Augustin liefert dann endlich einen Namen eines noch lebenden Nachfahren. Und der wiederum connectet Marius dann mit weiteren lebenden Verwandten. Also wenn selbst ein Fall, der sich größtenteils nur in Deutschland abspielt, schon so kompliziert ist, dann könnt ihr euch vorstellen, wie komplex die internationalen Fälle sind.
In den Fällen, wo wir diese Unterlagen dort nicht finden, ist es deutlich schwerer. Oder wenn die Spuren in andere Länder führen, wo die Recherche einfach schwieriger wird. Da muss man dann, ja, da muss man Bescheid wissen, das Know-how anwenden. Ja, und vor allem ein großes Netzwerk besitzen.
Was für ein Glück also, dass Marius und Regina einen extrem wertvollen Kontakt in New York City haben. Wann bist du an dem Punkt, an dem du sagst, okay, ich gebe auf, es gibt keine Spuren von noch lebenden Verwandten?
Never. I never give up.
Das ist Rebecca Friedman. Sie arbeitet für das, Achtung, lang, New York State Department of Financial Services Holocaust Claims Processing Office, kurz HCPO in New York. Das ist eine Behörde, die die Familien von Holocaust-Überlebenden dabei unterstützt, Raubkunst zurückzufordern. Rebecca ist studierte Kunsthistorikerin, Juristin und in ihrer aktuellen Rolle irgendwie auch Detektivin.
Irgendwie mag ich die Beschreibung. Kunstspürnase oder Detektivin, weil man muss viele Informationen zusammensetzen, um das Rätsel zu lösen, was mit diesen Menschen passiert ist und um Kunst zu finden.
Eigentlich arbeiten Rebecca und Regina von gegensätzlichen Enden mit Raubgut. Regina hat die geraubten Objekte und sucht die ErbInnen und Rebecca vertritt in der Regel die ErbInnen, die genau wissen, welche Erbstücke sie suchen. Bei so einem Fall haben sich Regina und Rebecca auch kennengelernt.
Wir hatten eine andere Restitution, da ging es um eine spätmittelalterliche Apostelfigur, die an die Familie Rosenthal restituiert wurde. Und Rebecca war in diesem Fall unsere Mediatorin, weil die Familie sehr weit verstreut ist. In England, Amerika, Australien.
Während dieses intensiven Restitutionsprozesses haben sich die beiden Frauen gut kennengelernt. Und sie merken, wir verstehen uns. So gut, dass sie heute quasi gegenseitig ihre Sätze vervollständigen können. Hier erzählen sie, unabhängig voneinander, wie es zu der Zusammenarbeit im Silberprojekt kam.
Und ich hatte ihr dann beiläufig,
in casual conversation,
wie dieser Fall dann so dem Ende zuging, habe ich gesagt, boah, ich habe jetzt neue Fälle auf dem Tisch. Ich suche jetzt 46 Familien auf der ganzen Welt.
Heirs of 46 owners.
In Bezug auf die Silberzwangsabgabe. Und dann hat sie nur so ganz lapidar gesagt, send me the list.
Für Regina ist das der nächste Glücksfall. Denn Rebecca hat nochmal ein ganz anderes Netzwerk, das sie anzapfen kann. Sie kann zum Beispiel innerhalb der USA Melde- und Einwanderungsdaten einsehen. Am Anfang dauern die Besprechungen zwischen Regina, Marius und Rebecca mehrere Stunden. Die Liste der 46 Namen im Silberprojekt wird Zeile für Zeile abgearbeitet und jeder bekommt seine To-Dos. Rebecca geht bei ihrer Recherche ähnlich vor wie Marius. Sie durchforstet Archive, Zeitungen, Datenbanken und Social Media. Doch gerade bei den emigrierten Familien gibt es besondere Herausforderungen.
Namen verändern sich häufig, wenn Familien emigrieren oder heiraten und wieder neu heiraten. Und in manchen Fällen waren die Erben auch keine echten Personen, sondern Wohltätigkeitsorganisationen oder Institutionen, die heute vielleicht nicht mehr existieren oder in andere Firmen übergegangen sind.
Aber wie wir eben schon gehört haben, aufgeben gibt's nicht.
Und sie hat uns immer wieder motiviert, nicht aufzugeben. Also wir hatten wirklich Fälle, wo wir gesagt haben, das macht keinen Sinn, oder wir kommen nicht weiter. Und dann kam irgendwie wieder eine E-Mail von ihr. Ach, übrigens, schaut mal hier, ich habe da jemanden und das könnte doch der und der sein. Und dann ging es wieder weiter mit der Recherche. Und also sie war unglaublich.
Neben ihrer Hartnäckigkeit war Rebecca für das Silberprojekt auch deswegen wichtig, weil sie die Familien in den USA als Mitarbeiterin des HCPO mit einer ganz anderen Autorität kontaktieren konnte, erzählt Marius.
Wenn ein Stadtmuseum aus Deutschland irgendwelche Leute anschreibt, vermeintlich wie ein Scheich aus Dubai oder so, diese E-Mails kennen wir ja alle. Und wir hatten dieses Problem, dass tatsächlich Leute auf unsere E-Mails deswegen nicht geantwortet haben.
Rebecca ist auch die Person, die die Fälle der 12 Kaffeelöffel und des Schlüsselhakens übernimmt. Vor allem Familie Brandeis zu finden, wird zur Herausforderung. Denn wir haben schon gehört, Hugo und Clara sind früh verstorben und hatten keine Kinder. Dafür hatte Hugo 6 Geschwister, also eine große Familie.
Bei der Brandeis-Familie erinnere ich mich nicht mehr an die erste Annäherung, die ich gemacht habe. Aber ich glaube, ich habe mir jeden Zweig einzeln vorgenommen.
Vor allem der Zweig mit Hugos Schwester Carolina, die mit ihrer Tochter nach Brasilien ausgewandert war, war schwer nachzuzeichnen.
Bei ihr, also der ganze Zweig der Familie, der nach Südamerika emigriert ist, da war es sehr schwer, die entsprechenden Dokumente aufzuspüren. Also das war schon eine härtere Nuss, die wir zu knacken hatten, wie Regina sagen würde.
So richtig ins Detail gehen, also welche Dokumente sie wo gefunden hat, das will weder Rebecca noch ihre Pressesprecherin, die mit im Interview sitzt. Aber obwohl der Fall Brandeis schwierig ist, für jemanden wie Rebecca ist er nicht unmöglich. Sie wird fündig.
Ich warte quasi schon mein ganzes Leben darauf, dass sich jemand bei mir meldet.
Wer da auf eine überraschende Nachricht von einem deutschen Museum gewartet hat, das hört ihr in der nächsten Folge. Rebecca und Regina bringen außerdem die 12 Silberlöffel nach Hause. Ein ganz besonderer Fall für die beiden. Denn sie finden tatsächlich noch einen Erben der zweiten Generation.
Ich bin 1943 in New York City geboren. Und meine Eltern kamen 1939 in die USA, nachdem sie in München gelebt hatten.
Zeitschleifen The Restitution Files ist ein Podcast des Münchner Stadtmuseums. Audioproduktion Mux Audio. Redaktion Carolina Torres und das Team Kommunikation des Münchner Stadtmuseums. Autorin dieser Folge bin ich, Anna Scholz.